Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen mit Winfried Sträter.
Israel hat gewählt und der politische Überlebenskünstler Benjamin Netanyahu hat es wieder geschafft. Er wird zusammen mit rechten und religiösen Parteien weiter regieren können. Die große Alternative war nicht mehr die alte linke Arbeiterpartei, die ist fast zur Bedeutungslosigkeit geschrumpft. Die Alternative war eine neue Mitte-Gruppierung, die auch eine harte Politik gegenüber den Palästinensern vertrat. Wer Israel als Bösewicht der Weltpolitik ansieht, wird sich bestätigt fühlen. Aber viele Kritiker machen es sich da sehr einfach. Der Staat Israel hat nun mal einen besonderen historischen Hintergrund. Deshalb steckte er von Anfang an in einem Dilemma. Das nehmen wir in den nächsten Minuten in den Blick und beginnen mit einem Blick zurück auf ein Israel, das inzwischen fast untergegangen ist. Das Israel von Amos Oz und Uri Avneri, die beide im vorigen Jahr gestorben sind. Matthias Bertsch.
Afghanistan? No. Argentina? Abstention? Australia? Yes.
29. November 1947 in New York. Die Vollversammlung der Vereinten Nationen beschließt die Teilung Palästinas in einen jüdischen und einen arabischen Staat mit 33 zu 13 Stimmen. Der Schriftsteller Amos Oz war damals 8 Jahre alt.
Ich war bis 2 Uhr morgens wach und als ich ins Bett gegangen bin, kam mein Vater mit. Er erzählte mir, dass er als Kind in Polen von Antisemiten geschlagen wurde. Und er hat mir gesagt, ab heute kann es zwar sein, dass du in der Schule schikaniert oder geschlagen wirst, aber nicht mehr, weil du Jude bist. Das ist vorbei. Das hat mir deutlich gemacht, wie wichtig es war, einen jüdischen Staat zu schaffen.
And that gave me the significance of the creation of the state of the Jews.
Auch für den 15 Jahre älteren Uri Avneri war der jüdische Staat eine unverzichtbare Errungenschaft. 1933 aus Deutschland geflohen, hatte er sich in Palästina zunächst einer zionistischen Untergrundorganisation angeschlossen, die Briten und Araber gleichermaßen bekämpfte. Nach der Ausrufung Israels und dem Überfall der arabischen Nachbarländer, die die Teilung Palästinas ablehnten, meldete sich Avneri als Freiwilliger. Doch so begeistert er in den Krieg zog, so ernüchtert kehrte er daraus zurück. Der israelische Sieg war untrennbar mit der Nakba verbunden, der Vertreibung hunderttausender Araber aus dem neu gegründeten jüdischen Staat, an der er mitgewirkt hatte. Dazu kam eine schwere Verwundung, sodass Uri Avneri nach dem Krieg eine grundlegende Entscheidung traf.
Ich habe sofort begonnen, zu versuchen, eine politische Organisation aufzustellen, die das forderte, was man heute die Zwei-Staaten-Lösung nennt, nämlich einen arabischen Staat Palästina neben den neuen hebräischen Staat Israel. Es gibt Leute, die behaupten, ich wäre der Vater der Zwei-Staaten-Lösung und ich habe es nie bestritten.
Für den Schriftsteller Amos Oz war es ein anderer Krieg, der ihn zum Kämpfer für eine Zwei-Staaten-Lösung machte. Der Sechstagekrieg 1967. Er endete mit der israelischen Besetzung jener Gebiete, die im UN-Teilungsplan für den arabischen Teilstaat vorgesehen waren. Wenig später begannen religiöse Zionisten, in den ehemals biblischen Provinzen Judäa und Samaria Siedlungen zu errichten und damit ihren Anspruch auf das gesamte Land zwischen Mittelmeer und Jordan anzumelden. Für Oz eine Anmaßung, der er sich vehement entgegenstellte, zum Beispiel in seinem Buch »Liebe Fanatiker«.
Wer versucht, die Tatsache zu vertuschen oder zu leugnen, dass die Rückkehr nach Zion in unserer Zeit, der Aufbau der Dörfer, Städte und Kibbuzim von einer politischen, säkularen, modernen, pragmatischen Bewegung bewerkstelligt wurde, nicht durch den Messias, bedroht den Kern meiner jüdischen Identität und derjenigen, die so sind wie ich. Sie drohen uns auszuradieren.
Kern dieser Identität war nicht mehr die Religion oder zumindest nicht mehr die Halacha, die strengen jüdischen Religionsgesetze. Oz wie Avneri waren Nachfahren jener aschkenasischen, also mittel- und osteuropäischen Juden, die nicht nur von der christlichen Judenfeindschaft Europas geprägt waren, sondern auch von Aufklärung und Säkularisierung.
Als sich vor etwa 200 Jahren die Säkularisierung in Europa zu verbreiten begann, als der Kern der Identität der nichtjüdischen Umgebung aufhörte, religiös bestimmt zu sein und national wurde, erst recht nach dem Auftauchen säkularer, multinationaler Ideologien, wurde das Leben der Juden innerhalb der Mauern der Halacha immer bedrückender und der Reiz der Welt der Nachbarn immer verlockender.
Der Zionismus, für den Avneri und Oz standen und mit ihnen die Gründerväter und Mütter Israels, war eine Antwort auf die tödliche Gefahr des Antisemitismus. Aber er war auch eine Reaktion auf die Verlockungen der Assimilation, die zum Verschwinden der Juden in der jeweiligen Mehrheitsgesellschaft führen würden, wie viele befürchteten. Die Antwort auf diese beiden Bedrohungen lautete: Israel muss säkular, demokratisch und jüdisch sein. Dass zwischen jüdisch und demokratisch ein grundsätzliches Spannungsverhältnis besteht, war Oz bewusst. Doch er war weder bereit, auf das eine noch auf das andere zu verzichten.
Weil ich auf dem Recht der israelischen Juden bestehe, wie jedes andere Volk die Mehrheit und nicht die Minderheit zu sein, und sei es auch nur auf einem kleinen Stückchen Land.
Insofern war der Kampf für die Zwei-Staaten-Lösung für Avneri wie Oz nie ganz uneigennützig. Der Slogan »Stop the Occupation«, den beide zahllose Male geäußert haben, steht nicht nur für einen Staat Palästina neben Israel, sondern auch dafür, den jüdischen Charakter Israels zu bewahren. Eine Position, die von rechts wie links kritisiert wird. Während die politische Rechte in Israel einen Staat Palästina grundsätzlich zurückweist, lehnt die extreme Linke und viele ihrer Unterstützer, wie zum Beispiel die BDS-Bewegung, das Konzept eines jüdischen Staates als rassistisch ab. Sie fordert eine Einstaatenlösung mit gleichen Rechten für Juden und Araber in ganz Palästina. Das klingt gut, aber die Realität sähe anders aus, war Uri Avneri überzeugt. In einem seiner letzten Artikel beschrieb er, warum er die Einstaatenlösung ablehnte.
Am Ende wird Israel entscheiden müssen, Frieden schließen mit dem palästinensischen Volk oder alle besetzten Gebiete annektieren, ohne der arabischen Bevölkerung die Staatsbürgerschaft zu gewähren. Also ein offizieller Apartheidsstaat, der im Laufe der Generationen zu einem binationalen Staat mit arabischer Mehrheit, einem Albtraum für fast alle jüdischen Israelis, werden kann.
Auch Amos Oz war überzeugt, dass es für ein friedliches Zusammenleben in einem Staat auf absehbare Zeit keine Mehrheiten gebe, auf beiden Seiten.
Ich bin sicher, dass es eine Zwei-Staaten-Lösung geben wird, aus dem einfachen Grund, dass es keine Alternative gibt. Die Palästinenser werden nicht gehen, wohin auch, die Israelis auch nicht. Beide werden bleiben und sie werden keine glückliche Familie werden. Also müssen sie das Haus in zwei kleinere Wohnungen teilen, das muss so kommen. Die Mehrheit der Israelis weiß es in ihrem tiefsten Herzen und die Mehrheit der Palästinenser auch.
Und doch hat sich in den letzten Jahren in Israel etwas verändert. Das politische Klima hat sich immer weiter nach rechts verschoben, sodass die Bekenntnisse zur Zwei-Staaten-Lösung zunehmend wie bloße Worthülsen klingen. Aus den ständig weiter wachsenden Siedlungen in den besetzten Gebieten sind längst Kleinstädte geworden, deren Räumung kaum noch jemand für realistisch hält. Eine wachsende Zahl von Israelis sieht in den Palästinensern nur noch Störenfriede, die man gern loswerden will.
Natürlich gibt es noch eine andere Vision, die niemand ausspricht. Auf die Gelegenheit warten, eine neue Nakba durchzuführen, also alle Palästinenser aus Palästina zu vertreiben,
schrieb Uri Avneri wenige Monate vor seinem Tod im Sommer 2018.
Alle Palästinenser aus Palästina zu vertreiben. Wenn man Äußerungen von Benjamin Netanyahu hört, könnte das die Logik einer Entwicklung sein, bei der weder Palästinenser noch die jüdischen Israelis bereit und in der Lage sind, miteinander auszukommen. Israel ist in diesem Konflikt der Stärkere und die Sympathien der Welt gehören oft allzumal hier den Schwächeren. Aber die Wirklichkeit ist eben doch komplizierter. Die Härte der israelischen Regierungen seit 1948 ist untrennbar mit den Gründen für die Entstehung dieses Staates verbunden, mit der Erfahrung der Juden als Minderheit überall in der Welt existenziell bedroht zu sein. Offa Waldmann ist im vorigen Jahr von Deutschland nach Israel gezogen und beschreibt das Dilemma der israelischen Demokratie.
Der Winter in Israel hält dieses Jahr ungewöhnlich lange an. In der israelischen Politik herrscht jedoch angesichts der Wahlen sommerliche Hitze. Als eine junge Schauspielerin den rauen Ton gegenüber den arabischen Bürgern Israels beklagte, postete Israels Ministerpräsident Netanyahu prompt eine Reaktion. Der Staat Israel gehört nicht all seinen Bürgern. Er gehört der jüdischen Nation und ihr allein. Staatspräsident Rivlin antwortete indirekt darauf in einer Rede und sagte, Israel sei jüdisch und demokratisch, Seine Demokratie müsse aber auch für Nichtjuden gelten. Damit hat er ein zentrales Problem des Staates angesprochen.
Wie bei jedem demokratischen Nationalstaat erlebt Israel an sich eine Diskrepanz, denn es bevorzugt die Nation, für die es errichtet wurde.
Dr. Emanuel Navon unterrichtet als Experte für internationale Beziehungen an führenden israelischen Universitäten und ist Mitglied im konservativen Forum Kohelet, das Positionspapiere und Gesetzesvorlagen für die israelische Regierung erarbeitet.
Fakt ist, dass 20% der Bürger Israels einer Nation angehören, mit der Israel einen Konflikt hat. Sie sind in einer prekären Lage. Einerseits sind sie Bürger eines Staates, mit dem sie ein Identitätsproblem haben. Andererseits sind sie gleichberechtigte Bürger, auch wenn sie sich weder mit der Hymne noch der Fahne identifizieren. Aber das gilt für jeden demokratischen Nationalstaat in der Welt, nicht nur für Israel.
Die arabische Minderheit in Israel besteht hauptsächlich aus Palästinensern, die nach dem Unabhängigkeitskrieg von 1948 im israelischen Staatsgebiet geblieben sind. In der israelischen Unabhängigkeitserklärung, die Israel als einen jüdisch-demokratischen Staat definiert, werden dieser Minderheit alle Bürgerrechte zugesichert. Die Erklärung erlangte zwar nie den Rang eines Gesetzes, wird aber oft als Beispiel des Balanceaktes Israels zwischen seinem jüdischen und seinem demokratischen Charakter angeführt. Die Diskussion über den jüdischen Charakter des Staates rührt unter anderem an den besonderen Gründungsumstand des Staates Israel als Zufluchtsort für verfolgte Juden aus der ganzen Welt.
Ich kenne in der ganzen Welt kein anderes Beispiel für ein Volk, das in der Antike zerstreut wurde und bis zur heutigen Zeit seinen religiösen und nationalen Zusammenhalt bewahrte, um seine nationale Unabhängigkeit wiederzuerlangen. Daher rührt die Schwierigkeit im Umgang mit Israel. Es gibt einige Gesetze, die mit Israels Nationalstaatlichkeit einhergehen, die mit demokratischen Prinzipien kollidieren. So das Rückkehrgesetz, das Juden bevorzugt und ihnen ein automatisches Migrationsrecht gewährt. Das hat damit zu tun, dass Israel der Nationalstaat des jüdischen Volkes ist und in diesem Bereich nicht gänzlich dem Prinzip der Gleichheit entspricht.
Der andauernde palästinensisch-jüdische Konflikt führt dazu, dass die arabischen Bürger Israels als Feinde und nicht als gleichberechtigte Bürger betrachtet werden. Dies führt zu zunehmendem Nationalismus und zur Verachtung ihrer Menschenrechte.
Die Rechtsanwältin Debbie Gild-Hayo leitet die politische Abteilung beim ACRI, dem israelischen Bürgerrechtsverein, der ältesten und größten Menschenrechtsorganisation des Landes. Sie sieht die Balance zwischen der jüdischen und demokratischen Definition Israels gefährdet. Wir treffen beide Gesprächspartner auf dem Campus des interdisziplinären Zentrums in Herzliya. Um uns herum wird Arabisch, Hebräisch, Englisch gesprochen. Die israelische Realität wirkt gelegentlich von den Diskussionen, die über sie geführt werden, verblüffend entkoppelt.
Dass wir die Mehrheit bilden, bedeutet nicht zwangsläufig, wir müssen zu jüdischen Nationalisten werden, ja? Klar gibt es eine Kollision zwischen den Definitionen jüdisch und demokratisch. Aber das liberale, zionistische Lager, das daran glaubt, dieser Staat verkörpere das Recht des jüdischen Volkes auf Selbstbestimmung, glaubt nicht, dies bedeutet die Entrechtung anderer Gruppen. Es ist eine Gratwanderung, die schnell in Nationalismus und Diskriminierung entgleitet. Das sehen wir beim Nationalstaatsgesetz. Anstatt die Wichtigkeit der jüdischen Selbstbestimmung auszudrücken, entrechtet das Gesetz andere Gruppierungen nicht nur im kollektiven Sinne, sondern auch als Individuen.
Das im letzten Sommer verabschiedete Nationalstaatsgesetz wurde von landesweiten Protesten begleitet. Auch die Europäische Union war besorgt über das Gesetz, das Israel als einen jüdischen Nationalstaat definiert, in dem aber die Worte Demokratie oder Gleichheit fehlen. Das konservative Forum Kohelet, zu dem Dr. Navon gehört, war eine treibende Kraft bei der Formulierung und Verabschiedung des Gesetzes.
Israel hat keine Verfassung, nur einzelne Grundgesetzparagraphen, die im Laufe der Jahre verabschiedet wurden. Es gab keinen Paragraphen, der der deklaratorischen Präambel in den europäischen Verfassungen gleichkommt. Genau diese Lücke füllt das Nationalstaatsgesetz. Wo besteht jedoch Kritik? Bei europäischen Verfassungen wird neben der Definition als Nationalstaat auch die Gleichheit aller Bürger erwähnt, auch derer, die nicht zur dominanten Nation gehören. Dies fehlt im israelischen Gesetz. Ich stimme zu, wir brauchen diesen Paragraphen wie in Europa, aber nicht im Nationalstaatsgesetz.
So sieht Rechtsanwältin Gild Hayo im Nationalstaatsgesetz eine Unterordnung des demokratischen Prinzips unter den jüdischen Charakter des Staates. Dies hat, betont sie, weitreichende Konsequenzen, nicht nur für die arabische Minderheit.
In Israel herrscht keine Trennung zwischen Staat und Religion. Dies hat weitreichende Konsequenzen für die Frauenrechte. Das Gesetz verkörpert das Ungleichgewicht zwischen jüdisch und demokratisch. Jüdisch wird von einem Ausdruck des kollektiven Rechts auf Selbstbestimmung zur religiösen Kategorie. Und je nationalistischer und religiöser das Jüdische begriffen wird, desto schwieriger wird die Balance.
Das heißt, die Verschiebung des israelischen Selbstverständnisses als jüdischer Staat durch den religiösen Nationalismus bedroht nicht nur die Rechte der arabischen Minderheit, sondern auch die Substanz der demokratischen Gesellschaft für die jüdische Bevölkerung. Hinzu kommt das Problem, auf das Immanuel Navon aufmerksam macht.
Sollte Israel eines Tages die Gebiete annektieren und ihre Anwohner einbürgern, wird es aufhören, ein Nationalstaat zu sein. Wenn 40% der Bürger keine Juden sind, wird Israel de facto kein jüdischer Nationalstaat mehr sein. Du kannst keine Realität forcieren, die es in Wahrheit gar nicht gibt.
Israelisch-palästinensische Realität. Die Zwei-Staaten-Lösung rückt in weite Ferne. Aber wie Israel bei einer Einstaatenlösung verfasst wäre, das ist eine beunruhigend offene Frage. Ofer Waldmann über das Dilemma der israelischen Demokratie, die nicht so einfach Gleichberechtigung für alle garantieren kann.